Vielen Dank euch. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Es tut einfach gut, so an einem Sonntag zur Ruhe zu kommen und Gott die Ehre zu geben, auch mit den Liedern, die wir miteinander singen. Wenn du zum ersten Mal da bist, dann fällt dir vielleicht auf, dass da eine Sprache ist, die nicht auf Anhieb immer zu verstehen ist. Jetzt beim letzten Lied mit der Frage, das Lamm und was hat das mit Jesus zu tun und mit einem Thron, da spürt man, es gibt so eine kleine Insidersprache der Christen, die nicht auf den ersten Blick zugänglich ist. Erinnert so ein bisschen an das Amtsdeutsch. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an die Grundsteuerreform erinnert. Ich musste so ein paar Sachen ausfüllen für Äcker und Wiesen, die wir hatten. Und ich habe das so lange vor mir hergeschoben, wie ich nur konnte. Und irgendwann war die Deadline, da musste das Formular ausgefüllt werden, online am Computer. Und ich weiß noch, wie ich verzweifelt gesessen habe, um zu versuchen zu verstehen, was sie wollen von mir und was ich dort eintragen soll. Und als ich das nach bestem Wissen und Gewissen fertig gemacht hatte, hieß es beim Absenden Fehlermeldung. Irgendetwas war nicht logisch. Dann gab es zum Glück eine Hotline, die ich auch sofort durchkam. Und ich hatte nur ein Häkchen falsch gesetzt. Ich hatte es aber auch nicht verstanden. Und dann habe ich es anders gesetzt und dann war das Ding durch. Das ist so etwas, was in der Geschichte nicht neu ist. Als diese Ägypten-Euphorie im 18. Jahrhundert in Europa entstand, hatte man versucht, die Hieroglyphen und die domitische Schrift in Ägypten zu entziffern. Das war die Schrift der Priester. Also das war schon mal die Schrift der Frommen, nicht zu verstehen, und die Schrift der Beamten, nicht zu verstehen. Keine Chance. Bis man am 15. Juli 1799 den Stein von Rosette fand. Der hat eine Vorlage gegeben und durch diesen Stein war es möglich, die Schriften zu entziffern. Und zwar war derselbe Text in domitischer, in hieroglyphischer Schrift und in Altgriechisch. Und Altgriechisch kannte man. Und das war jetzt die Möglichkeit, den Text zu übersetzen und über Jahrzehnte die Hieroglyphen zu entziffern und die domitische Schrift. Warum erzähle ich euch das? Weil es mich an Ostern erinnert, an die Auferstehung Jesu. Da gab es auch plötzlich eine neue Lesart, eine neue Schrift, ein neues Verständnis, eine neue Wirklichkeit, eine neue Sprache und niemand war darauf vorbereitet und niemand war fähig, es zu verstehen, weil die Vorlage fehlte. Da war von Auferstehung die Rede, dass Jesus, der gekreuzigt, gestorben und begraben worden war, nicht im Grab geblieben ist, sondern auferstanden ist. Nur dafür gab es keine Vorlage. Deshalb verstand es niemand. Jesus musste selbst versuchen, diese Vorlage zu liefern. Und so begleitet er einmal zwei Männer, die zu seinem erweiterten Jüngerkreis gehörten, auf dem Weg von Jerusalem nach Emmaus. Und da heißt es, er legte ihnen die Vorlage, nämlich das Alte Testament, aus und erklärte ihnen, dass das alles so kommen musste. Und dann fingen sie an zu verstehen. Und dann wurde ihr Herz froh. Und sie kehrten zurück nach Jerusalem und erzählten es den anderen. Aber die waren auch nicht fähig zu verstehen, so ohne weiteres. Und so gibt es immer wieder Berichte bis zur Himmelfahrt Jesu, wo Jesus erscheint und seinen Jüngern hilft zu verstehen, die Vorlage zu liefern für das, was damals geschehen ist mit seiner Auferstehung. Die Jünger jedenfalls, geht hier was weiter? Nee. Kannst du weiterklicken? Danke. Die Jünger jedenfalls taten sich schwer mit dem, was sie hörten und was ihnen gesagt wurde und hatten so ihre Anfragen. Sie waren unterwegs wie im Nebel und hatten keinen klaren Blick, keine klare Sicht. Sie brauchten die Vorlage von Jesus. Was passierte, wird dann in Johannes, nicht nur im Johannesevangelium, aber in Johannes einmal sehr ausführlich beschrieben in Johannes 20, die Verse 19 bis 29. Die möchte ich euch gerne vorlesen. Es war Abend geworden an jenem Sonntag. Die Jünger waren beisammen und hatten aus Angst vor den führenden Juden die Türen abgeschlossen. Da kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte, Friede sei mit euch. Dann zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Als die Jünger den Herrn sahen, kam große Freude über sie. Noch einmal sagte Jesus zu ihnen: Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich nun euch. Dann hauchte er sie an und sagte: Empfangt den Heiligen Geist. Wenn ihr jemand die Vergebung seiner Schuld zusprecht, ist die Schuld auch von Gott weggenommen, vergeben. Wenn ihr die Vergebung verweigert, bleibt die Schuld bestehen. Als Jesus kam, war Thomas, genannt der Zwilling, einer aus dem Kreis der Zwölfen, nicht dabei gewesen. Die anderen Jünger erzählten ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Thomas sagte zu ihnen: Niemals werde ich das glauben. Da müsste ich erst die Spuren von den Nägeln an seinen Händen sehen und sie mit meinen Fingern fühlen und meine Hand in seine Seitenwunde legen, sonst nicht. Eine Woche später waren die Jünger wieder im Haus versammelt und Thomas war bei ihnen. Die Türen waren abgeschlossen. Jesus kam, trat in ihre Mitte und sagte: Friede sei mit euch. Dann wandte er sich an Thomas und sagte: Lege deinen Finger hierher und sieh dir meine Hände an. Strecke deine Hand aus und lege sie in meine Seitenwunde. Hör auf zu zweifeln und glaube. Da antwortete Thomas: Mein Herr und mein Gott. Und Jesus sagte zu ihm: Du glaubst, weil du mich gesehen hast. Freuen dürfen sich alle, die mich nicht sehen und trotzdem glauben. Zweimal hintereinander erscheint Jesus im Kreis seiner Jünger. Zweimal am ersten Tag der Woche, am sogenannten Sonntag. Da deutet sich schon etwas an, was die Christen später feiern am Sonntag, nämlich den Gottesdienst. Und in jedem Gottesdienst ist ein bisschen Auferstehungshoffnung, die in den Gottesdiensten durchbricht. Und sie sind zusammen, aber sie haben die Türen verschlossen. Sie haben Angst, es könnte ihnen genauso ergehen wie Jesus, nämlich dass die führende Schicht in Israel, in Jerusalem, sie ebenfalls gefangen nimmt und am Ende verurteilt und umbringt. Und dann, wo sie miteinander diskutieren, nicht klarkommen mit dem, was passiert ist, im Nebeln herumstochern, erscheint Jesus, tritt mitten unter sie, mit den Worten: Friede sei mit euch. Plötzlich da erscheint und es wird irgendwie klar, dieser Jesus ist der Jesus, der gekreuzigt wurde, aber irgendwie ist er, zumindest sein Körper, auch anders. Er ist nicht mehr gebunden an Raum und Zeit, er erscheint einfach durch verschlossene Türen und Fenster, steht in der Mitte des Jüngerkreises. Und Johannes ist es wichtig zu erwähnen, dass die Jünger froh wurden, als sie den Herrn sahen. Gottesdienste ohne Jesus ist eine traurige Angelegenheit. Aber wenn das Wunder passiert, dass er aus der Verborgenheit sich zu erkennen gibt, dann entsteht eine innere, tiefe Freude. Das wünsche ich dir heute Morgen, dass Jesus sich dir in welcher Form auch immer zu erkennen gibt und in deinem Herz Freude entsteht. Einer kann sich nicht mitfreuen, denn er fehlt, er ist nicht da, Thomas, nicht dabei gewesen. Vielleicht war er nach dem, was er erlebt hatte mit der Kreuzigungsszene Jesu, mit dem Tod und der Beerdigung, innerlich abgestürzt. Und es lohnt sich, über diesen Jünger sich ein paar Gedanken zu machen, einmal zu sehen, wie wird er denn im Neuen Testament beschrieben. Die anderen Evangelien beschreiben lediglich, dass er zum Kreis der 12 Jünger Jesu gehörte. Johannes hat 3 Begebenheiten, eine haben wir gerade gehört und gelesen, 3 Begebenheiten, in denen Thomas vorkommt. Und er kommt nicht gut weg bei der ganzen Angelegenheit. Er ist so der geborene Pessimist, der immer das Haar in der Suppe findet und es dann auch noch beschreibt. Er wird der Zwilling genannt, das ist so sein Zweitname, sein Spitzname. Und ich weiß nicht, ob er sich darüber gefreut hat, wenn du so als Spitznamen, das ist der Zwilling. Irgendwie spürt man, er ist nicht wirklich wichtig, er ist nicht so eine wesentliche Person, da gibt es nämlich noch mal einen davon. Und von dem Bruder oder der Schwester hört man auch gar nichts im Neuen Testament. Aber man bekommt vielleicht schon über den Namen, der ihm da gegeben wurde, so eine Ahnung. Der scheint nicht wirklich wichtig zu sein, der Thomas. Kommt dann auch eben in den anderen Evangelien nicht vor. Jesus hat ihn aber zu seinen Jüngern berufen, wohl wissend, dass Thomas nicht einfach ist. Er gehörte zu den Menschen, die nach dem Motto leben, immer das Schlimmste annehmen und befürchten. Johannes berichtet zweimal von ihm, habe ich erwähnt. Und zwar einmal im Zusammenhang mit der Auferweckung des Lazarus. Lazarus, ein Freund Jesu, war gestorben. Und Jesus hatte sich nicht beeilt, zu ihm zu kommen, bevor er stirbt. Er hatte abgewartet, bis er gestorben war und begraben worden war. Und allein das war schon schwierig für viele zu verstehen. Und dann sagt Jesus in Johannes 11, frei heraus, Lazarus ist gestorben. Und ich bin froh, um euretwillen, dass ich nicht da gewesen bin. Warum? Damit ihr glaubt. Aber lasst uns zu ihm gehen. Und was sagt Thomas, der auch Zwilling genannt wird, zu den anderen Jüngern? Er hätte ja das Stichwort, damit ihr glaubt, aufnehmen können. Ja, das ist eine tolle Sache. Lasst uns mit Jesus gehen, damit wir zum Glauben kommen. Was sagt er? Auf, gehen wir mit Jesus und sterben mit ihm. Also auf so einen im Jüngerkreis kannst du auch gerne verzichten. Man spürt seinen Hang zur Melancholie. Drei Kapitel später wird das nochmal deutlich, in Johannes 14. Da sagt Jesus, erzählt von sich und von seinem Leben und was passieren wird. Und dann sagt er, den Weg zu dem Ort, an den ich gehe, den kennt ihr ja. Jesus hatte davon gesprochen. Und Thomas sagt zu ihm, Herr, wir wissen nicht einmal, wohin du gehst. Wie sollen wir den Weg kennen dorthin? Und Jesus antwortet, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Einen anderen Weg zum Vater gibt es nicht. Also man spürt, der Thomas ist irgendwie immer ein bisschen schlecht drauf. Und er nimmt in dem Jüngerkreis eine schwierige Rolle ein. Auf Thomas könnte man, so scheint das Gefühl, auch im Jüngerkreis gewesen zu sein, auch gerne mal verzichten. Er zieht einen eigentlich immer nur runter. Und deshalb ist er vielleicht auch beim ersten Treffen nicht dabei, weil er sich sagt, auf mich wird es auch nicht ankommen. Die werden nicht böse sein, wenn ich nicht da bin. So ein kleiner Miesepeter. Das ist so der Typ, von dem man sagt, wenn du den zu deiner Party einlädst, komme ich nicht. Kürzlich las ich über Miesepeter und wie man mit ihnen umgehen soll, Folgendes. Leider treffen wir im Berufsalltag immer wieder auf chronische Miesepeter, deren Mundwinkel morgens schon in den Keller zeigen und die das Glas lieber halb leer als halb voll sehen. Solche Menschen sind gefährlich, also muss man sich vorstellen, solche Menschen sind gefährlich, denn sie haben einen ansteckenden Charakter. Miese Laune breitet sich epidemisch aus. Damit sind solche Stinkstiefel nicht nur Opfer negativer Umstände, sie sind oft auch deren Ursache. Miesmacher zu beglücken ist allerdings so zielführend wie Furchen durchs Wasser ziehen. Der wichtigste Rat dazu, wenn es geht, meide Miesepeter. Versuchen Sie nicht, sie zum Guten zu bekehren oder zu belehren. Das ist so nützlich wie eine Wärmflasche aus Schokolade. Mehr noch, darüber bekommen Sie am Ende nur selber schlechte Laune. Vielleicht ist es ein bisschen karikiert, aber so war Thomas drauf. Und so hat er wohl auch auf andere gewirkt. Und ich weiß nicht, wer jetzt bei euch so am geistlichen Auge vorbeizieht. Vielleicht siehst du selber gerade bei dir vorbei. Weiß ich ja nicht. Jedenfalls hat Thomas sich vermutlich selbst bedauert. Warum er dann eine Woche später noch dabei ist, wieder beim Jüngerkreis an diesem Sonntag, am ersten Tag der Woche, wird nicht beschrieben. Und gleich in diesem Kreis erzählen ihm die anderen, was vor einer Woche passiert ist. Wir haben Jesus gesehen. Er ist auferstanden, er lebt, er ist uns erschienen. Und ahnt, ihr wisst, wie Thomas reagiert, ich will's nicht glauben. Es sei denn, ich lege meine Finger in seine Wunden. Den Satz muss man sich auch erstmal auf die Zunge zergehen lassen. Ich kann schon keine Wunden sehen. Als ich mit unserem Jonathan in die Notaufnahme fuhr, da war er vielleicht 3 Jahre alt und hatte sich eine Platzwunde geholt, und die genäht werden sollte, da gab es erstmal die Betäubungsspritze, da hörte ich nur noch sagen, was ist denn mit Ihnen? Da musste man sich um mich kümmern. Als ich mich berappelt hatte, waren sie gerade am Nähen. Die nächste Erinnerung, die ich habe, Ich sitze in einem bequemen Sessel und der Kleine springt um mich herum und sagt: Papa, wann fahren wir nach Hause? Meine Antwort: nicht gleich. Also der Thomas ist schon schräg drauf. Er sagt: ich will meine Finger da reinlegen. Ich will das fühlen. Ich will das spüren. Ich will das erfahren. Ich will das begreifen. Übrigens, ich weiß nicht, ob ihr euch das gefragt habt, wieso geht Thomas davon aus, dass der auferstandene Jesus noch die Wundmale hat? Von dem Auferstandenen, von dem, was Jesus von Auferstehung erzählt, da ist eigentlich alles gut, da ist alles heil. Ich glaube, das hat seine Bewandtnis, damit, dass hier eine zweite Ebene mitschwingt. Und darum geht es dem Thomas. Dem Thomas geht es nicht in erster Linie darum zu sehen, ist Jesus auferstanden, sondern er will wissen, ist das, was Jesus gesagt hat, wahr? Wenn Jesus davon gesprochen hat, dass er sein Leben für uns gibt, ist es wahr, dass er stirbt an unserer Stelle? Ist es wahr, dass sein Tod bedeutet, dass meine Schuld vergeben ist? Ist es wahr, dass, wenn Menschen an ihn glauben, sie eine neue Beziehung zum Vater im Himmel bekommen, dass alles in Ordnung ist? Das steckt dahinter und dafür stehen die Wunden Jesu. Und das ist dem Johannes im Johannesevangelium unheimlich wichtig. Johannes ist der Einzige, der von seinem Namenskollegen Johannes dem Täufer beschreibt, wie er Jesus sieht. Siehe, da kommt jetzt wieder dieser fromme Begriff, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt. Da geht es darum, dass Jesus mit einem Opferlamm verglichen wird in der Sprache des Alten Testamentes, das geschlachtet wird, um in die Beziehung mit Gott wieder neu erleben zu dürfen und zu erkennen, die Luft ist rein, Gott vergibt. Und das darf ich an dieser Stelle sogar sehen. Und dafür steht Jesus als der, der sein Leben gibt für dich und für mich. Johannes beschreibt das auch nochmal mit den Worten Jesu in Johannes 3, Vers 16. Auf diese Art und Weise, nämlich indem Jesus sein Leben hingibt, auf diese Art und Weise zeigt Gott uns seine große Liebe. Dass Jesus sein Leben hingibt und dass die, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Und wenn man die Theologie des Johannes ein bisschen weiter verfolgt, stellt man fest, das zieht sich durch bei ihm. Das zieht sich durch seine Briefe durch, die er geschrieben hat. Und das zieht sich durch bis in das letzte Buch der Bibel, die Offenbarung, die Apokalypse. Auch da, von Johannes geschrieben, kommt dieses Lamm wieder vor. Und es ist interessant, wie davon geschrieben wird. Johannes schreibt, und ich sah mitten zwischen dem Thron und den vier Wesen und mitten unter den Ältesten ein Lamm stehen, wie geschlachtet. Es hatte sieben Hörner und sieben Augen, das sind die sieben Geister Gottes gesandt in alle Lande. Da sieht er ein Lamm, wie geschlachtet, also ein Opferlamm. Und kurze Zeit später heißt es dann, und die Menschen dort sprachen mit großer Stimme, das Lamm, das geschlachtet ist, ist würdig, zu nehmen Kraft und Reichtum, Weisheit und Stärke und Ehre und Preis und Lob. Das haben wir so im letzten Lied vorhin ein bisschen besungen. Das Lamm Gottes, das meine Schuld trägt. Jesus, der sein Leben gibt für dich und für mich und unsere Beziehung zu dem Vater im Himmel klärt. Uns mit dem Vater im Himmel versöhnt. Das ist der Gedanke dahinter. Und das will Thomas wissen. Gilt das wirklich? Und dafür stehen die Wunden Jesu. Und deshalb glaube ich, man wird diese Wunden Jesu bis in die Ewigkeit hinein sehen. Sie sind starke Zeichen und Signale dafür. Das gilt, was er gesagt hat. Wer an ihn glaubt, wird gerettet. Es gibt Dinge, die haben einen Wert, die man deshalb nicht wegwirft. Wir sind, das viele von euch wissen, wir sind in 5,5 Monaten eher Richtung Ostfriesland unterwegs und wir sind seit über einem Jahr dabei, Sachen auszusortieren. Und da ist immer die Frage, brauche ich das noch oder brauche ich das nicht? Und da gibt es manchmal Dinge, die haben für andere vielleicht überhaupt keinen großen Wert, aber für uns einen so großen Wert, dass sie mitgenommen werden. Das hier, die Wunde Jesu, steht dafür, dass du und ich mit Gott versöhnt sind. Und deshalb wird sie in der Ewigkeit wiederzufinden sein. Er wird sie weitertragen. Darauf will Thomas hinaus. Er will wissen, gilt der neue Bund, gilt die Vergebung der Sünden? Ist das neue Leben, von dem Jesus gesprochen hat, wirklich Realität? Und gilt es dann auch für mich? Und so erscheint Jesus, als Thomas dabei ist, stellt sich wieder in ihre Mitte. Und was dann passiert, mit dem Thomas passiert, lässt sich, glaube ich, nur ganz schwer in Worte fassen. Ich will es aber trotzdem einmal versuchen. Das Erste, wir schauen uns nochmal den Gruß an. Shalom, Friede mit euch. Bei der ersten Begegnung wird es zweimal von Jesus gesagt, bei der zweiten Begegnung einmal. Und Johannes ist es wichtig, dass dieser Gruß auch aufgeschrieben wird. Es ist eigentlich das, was wir oder wie man sich in Israel heute noch begrüßt. Shalom, Friede mit dir. Eine ganz normale Begrüßung. Aber dieser Begriff meint natürlich mehr. Er meint Unversehrtheit an Seele und Leib. Er meint eine gute, geklärte Beziehung, die ich zu mir, zu meinen Mitmenschen, zu Gott und auch zur Natur habe. Da ist etwas an Wohlbefinden. Das, was du vielleicht mal auf eine Geburtstagskarte schreibst, wenn du schreibst, ich wünsche dir von Herzen alles Gute. Das steckt darin. Alles Gute. Shalom, Friede mit euch. Und dahinter steckt, alles ist gut. Man hätte ja jetzt auch noch anderes erwarten können nach dieser Begrüßung. Man hätte erwarten können, dass Jesus sagt, wir müssen mal reden miteinander. Da war doch was. Da war die Verleugnung des Judas, der Verrat. Da war die Verleugnung des Petrus, der gesagt hat, ich will verflucht sein, wenn ich etwas mit Jesus zu tun gehabt habe. Da war die Flucht der Jünger, die alle weggelaufen sind. Das hätte man auf den Tisch gehört. Da muss man doch mal drüber reden. Kein Wort davon. Shalom, Friede mit euch. Alles ist gut. Du musst dich nicht mehr rechtfertigen. Du musst nicht mehr zu Kreuze kriechen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ob ihr euch zurückerinnern könnt an eure Kindheit, wenn ihr etwas ausgefressen hattet und eigentlich etwas verdient hattet und es auch erwartet hattet. Und stattdessen werdet ihr in den Arm genommen und es wird signalisiert, es ist alles gut. Oder du hast auf deinem Arbeitsplatz etwas versemmelt. Und zwar nicht eine Kleinigkeit, sondern es geht richtig ins Geld. Und es kann dich deinen Job kosten. Und dann kommt der Vorgesetzte und sagt, das kriegen wir hin. Alles gut. Boah. Das erleben die Jünger. Shalom. Alles gut. Und dann kommt das Zweite. Thomas gehört dazu. Beim zweiten Mal ist Thomas ja dabei. Und er hört auch diesen Gruß. Friede mit euch. Und er folgt nicht, aber nicht mit dir, Thomas, sondern Thomas ist Teil dieses Friedens. Und ihm wird an dieser Stelle bewusst, er ist Teil dieser Gemeinschaft. Dieser Gemeinschaft, die manchmal von ihm gedacht hat, wir brauchen dich eigentlich nicht, du miese Peter. Aber dieser miese Peter gehört dazu. Und Jesus spricht ihm seinen Frieden zu. Ich weiß nicht, wie du dich fühlst. Vielleicht geht es dir auch manchmal so, dass du sagst, oh, auf mich kommt es nicht an, ich werde übersehen, andere drängen sich in den Vordergrund. Ob ich da bin oder nicht, fällt sowieso nicht auf. Ich kenne Leute, die testen das sogar. Die kommen mal für 3 Wochen nicht in den Gottesdienst mit der Frage, mal gucken, ob es jemandem auffällt. Und Jesus spricht dir zu, Shalom, Friede mit euch. Du gehörst dazu. Für dich ist Platz in meiner Gemeinschaft. Hörst du das? Jesus spricht dir das zu. Thomas, du gehörst dazu. So kompliziert wie du bist, so miesepeterisch wie du manchmal drauf bist, dein Platz ist hier. Und das Dritte, Zweifel gehören auch dazu. Thomas will das Unfassbare fassen, begreifen, ergreifen, anfassen. Ihm reichen schöne Worte nicht. Wir haben den Herrn gesehen. Ihm reicht es noch nicht einmal, wenn Jesus erscheinen würde, um ihn zu sehen. Nein, ich will ihn anfassen, betasten, ergreifen, begreifen. Im Deutschen ist das ja ein schöner Begriff, ich will etwas begreifen. Wir sagen das schon mal, wenn wir etwas im Kopf begreifen wollen, aber es ist händisch, es ist mit den Händen zu ertasten, um es zu erfassen und zu begreifen. Darum geht es ihm. Das hat ein Künstler, Michelangelo Caravaggio, hat es in ein Bild gebracht, das ich euch mitgebracht habe und euch einblende. Es geht schon sehr ans Emotionale. Also mir fiel es anfangs schwer, mir das Bild anzuschauen, aber schaut mal hin. Es ist in Potsdam zu sehen, es hat den Zweiten Weltkrieg unbeschadet überstanden, in der Bildergalerie im Parc Sanssouci. Caravaggio hat drei Jünger gezeichnet. Wer der Thomas ist, fällt sofort auf, vorne. Und es fällt dann auch auf, was da passiert. Jesus fordert den Thomas auf und er führt ihm die Hand in seine Seitenwunde. Johannes beschreibt nicht, ob Thomas wirklich zugefasst hat. Caravaggio versucht es so zu beschreiben. Und man spürt die ganze Anspannung im Thomas. Man sieht noch seinen Widerstand mit der linken Hand, die in die Hüfte gestemmt ist. So schnell bringt mich hier nichts aus dem Gleichgewicht. Dann geht es aber weiter über den Kopf hin zum Zeigefinger, der in die Wunde Jesu hineinfasst. Und ich weiß nicht, kann man es auf dem größeren Bild gut erkennen, die Stirn in Falten. Was da im Oberstübchen gerade los ist. Da wird aus Zweifel Glaube geboren. Und Jesus gibt ihm die Vorlage. Und da geht es nicht nur, ich sage es nochmal, darum, dass Jesus auferstanden ist und lebt, sondern dass das gilt, was er gesagt hat. Neues Leben, Vergebung von Schuld. Je länger ich mir dieses Bild angeschaut habe, desto mehr habe ich es lieb gewonnen. Da bleibt einer nicht im Widerspruch, sondern ist bereit, seinem Zweifel, der dazugehört, Raum zu geben, aber er ist auch bereit, ihn zu hinterfragen. Und ich glaube, es gibt zwei Arten von Zweifel. Es gibt einen Zweifel, der geradezu darum ringt, überwunden zu werden. Einen Zweifel, der den Glauben sucht, der völlig einen Menschen in Unruhe versetzt, so wie den Thomas, ein ehrlicher Zweifler. Und dann gibt es, glaube ich, auch einen vorgeschobenen Zweifel. Einen Zweifel, den ich vorschiebe, um nicht glauben zu müssen. Einen Zweifel, den ich vorschiebe, um mich nicht verändern zu müssen. Einen Zweifel, den ich vorschiebe, damit alles so bleiben kann, wie es ist. Weil ich ahne, wenn mein Zweifel überwunden wird und Glaube entsteht, müsste sich so viel ändern, das will ich nicht. Und vielleicht kennt ihr Menschen, mit denen ihr im Gespräch seid und entdeckt, da ist manchmal dieser vorgeschobene, dieser nicht wirklich ehrliche Zweifel. Und da kommst du nicht weiter im Gespräch, weil ein Mensch permanent blockiert. Ich weiß nicht, wie du heute hier unterwegs bist, wie du hier sitzt, ob du sagst, ja, ich habe auch Zweifel und vielleicht tut es gut, einmal hinzuschauen, welcher Form von Zweifel hast du. Ist es einer, die dich unruhig macht, weil du gerne durchdringen möchtest und glauben willst, oder ist es eine, die du vorschiebst, weil du sagst, es soll alles so bleiben, wie es ist? Thomas ist aus meiner Sicht ein ehrlicher Zweifler. Und er ist bereit, neu zu denken und seinen Zweifel überwinden zu lassen. Interessant ist, dass ja die zwei anderen Jünger noch ebenfalls genau hingucken. Ich weiß nicht, ob man sehen kann, aber ich empfinde, Thomas schaut gar nicht hin. Der ist so konzentriert. Konzentriert alles auf den Finger. um es zu spüren und zu ertasten. Es gilt, was Jesus gesagt hat. Es bleibt, was Jesus gesagt hat. Wer mich sucht, der wird finden. Wer bittet, der empfängt. Wer anklopft, dem wird aufgetan. Der ehrliche Zweifler sucht und dringt gerade darum, dass sein Zweifel überwunden wird. Und dem hilft Jesus hier weiter. Und was entsteht, ist, der Zweifel wird überwunden. Und da findet jemand Glauben. Das ist das, was geboren wird, wenn Jesus aus der Verborgenheit heraustritt und sich zu erkennen gibt. Und ich glaube, das ist etwas, was bis heute passiert. Nicht so wie damals, dass er leibhaftig erscheint, aber manchmal so, dass Menschen in ihrem Innersten spüren, Jesus ist da. Und er meint jetzt mich und er spricht mich an, weil er mir helfen will, meine Fragen und meine Zweifel zu überwinden. Thomas hat Anfragen an die Auferstehung Jesu, die er noch nicht mal in Fragen stellen und fassen kann. Er hat nur eine Ahnung, wie es überwunden werden kann. Und Jesus hilft ihm dazu. Der Theologe Henry Nouwen, den ich sehr schätze, beschreibt in einem seiner Bücher, dass er in Seminareinheiten bei Theologiestudenten in der ersten Einheit an die Tafel ging, eine 2 bis 3 Meter lange Tafel, und einen Strich zog, von links nach rechts komplett durch. Und er sagt, dieser Strich ist dein Leben in der Ewigkeitsperspektive gesehen. Noch bevor du warst, hat Gott an dich gedacht. Und noch bevor du, wenn du von dieser Erde gehen wirst, wird Gott an dich denken. Das ist die ganze Linie. Und dann gibt es, und dann zeigt ihr auf einen kleinen Punkt, dann gibt es so eine kleine Episode, das ist dein Leben hier. Und allein mal wahrzunehmen, mein Leben hat einen viel früheren Beginn und geht weiter bis in die Ewigkeit. Und dann sagt er, in diesem Augenblick, in dieser Zeitspanne, die du lebst und die dir bleibt, da kannst du es dir zusprechen lassen, dass du von Ewigkeit von Gott geliebt bist. Und in dieser Zeitspanne, die du lebst und bleibst, hast du die Möglichkeit zu antworten, Jesus, ich liebe dich auch. Darum geht es in deinem Leben, dass Zweifel überwunden werden. Und wenn du bei dir spürst, mein Zweifel ist ein vorgeschobener, damit ich meine Ruhe habe, weil ich gerne denkfaul bleiben möchte, dann verlierst du das Abenteuer in deinem Leben. Und ich lade dich ein, diesen Zweifel einfach beiseite zu schieben und zu schauen, was passiert, wenn Jesus aus der Verborgenheit herauskommt. Ostern hat bleibende Wirkung, auch auf das Leben der Jünger. Jesus sagt, ich sende euch, so wie mich der Vater gesandt hat. Das wäre nochmal eine Predigt für sich wert. Und dann wird erzählt in den Legenden, dass auch Thomas sich auf den Weg gemacht hat. Einige von euch wissen vielleicht, wo er gelandet ist, in Indien. Wieder einmal gegen seinen Willen, er ist der Thomas geblieben. Aber die indische Kirche beruft sich auf diesen Thomas. Und vieles spricht dafür, dass er tatsächlich nach Indien gekommen ist. Und das alles aufgrund eines Bekenntnisses, das er gesprochen hat. Weil er durchgedrungen ist zum Glauben. Mein Herr und mein Gott. Und wenn du wahrnimmst, dass Jesus dich persönlich anspricht, aus der Verborgenheit heraustritt und du eine Ahnung davon bekommst, dass er lebt und dass das, was er gesprochen und gesagt hat, gilt, auch für dich, dann hast du die Möglichkeit, das dem Thomas nachzusprechen. Mein Herr und mein Gott. Und manche von euch erinnern sich vielleicht an ein Gebet, das wir in den Hoffnungsfesttagen gebetet haben. Ich habe es einmal mitgebracht, ein bisschen abgewandelt. Aber wenn du möchtest und antworten möchtest, hast du die Möglichkeit, jetzt für dich persönlich das zu deinem Gebet zu machen. Herr, mein Gott, ich danke dir, dass du mich liebst. Herr Jesus Christus, danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist und alle meine Schuld getragen hast. Danke, dass du auferstanden bist und lebst. Danke, dass das, was du von dir gesagt hast, gilt und ich mich darauf einlassen kann. Und ich erkenne dich als Herrn meines Lebens an. Von heute an will ich dir nachfolgen mit allem, was ich bin und habe. Danke, dass du mich angenommen hast und ich jetzt ganz zu dir gehöre, in Zeit und Ewigkeit. Amen.